ARD.
Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr bei einer neuen Folge von Hamburg heute dabei seid. Mein Name ist Elke Spanner und das Top-Thema in Hamburg, das war heute sicher das.
In Berlin, im Bundestag, wird heute über unsere Zukunft entschieden. Und es ist auch klar, dass ein ganz, ganz großer Teil der Jungen keinen Bock auf diese Pläne hat.
Junge Männer und Frauen sind in Hamburg auf die Straße gegangen, um gegen das zu protestieren, was parallel im Bundestag entschieden wurde. Junge Männer sollen wieder verpflichtend zur Musterung geladen werden. So sollen neue Freiwillige für die Bundeswehr gewonnen werden. Die Sorge bei vielen ist aber, dass es nicht bei der Freiwilligkeit bleibt. Entsprechend emotional waren heute auch die Demonstrierenden. Wir haben mit einigen von ihnen gesprochen. Dann hatten wir heute Hamburgs Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer zu Besuch. Mit ihr haben wir über die Hamburger Suchthilfe gesprochen. Hier bei uns im NDR läuft ja gerade die Benefizaktion Hand in Hand für Norddeutschland, bei der es in diesem Jahr um Spenden für die Suchthilfe geht und wie die aufgestellt ist, das erzählt uns gleich die Senatorin. Und dann geht es um den früheren Hochbahnchef. Der ist jetzt nämlich verklagt worden. Er soll einer Familie für viel Geld ein Haus in Bergedorf verkauft und dabei verschwiegen haben, dass es erhebliche Baumängel gibt. Was da genau los ist, das hört ihr gleich hier. An diesem Freitag, dem 5. Dezember. Los geht's.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Wir haben keinen Bock, dazu erzogen zu werden, nur gehorsam zu können, nur blinde Disziplin zu kennen, nicht widersprechen zu dürfen. Und vor allem haben wir keinen Bock zu lernen, wie man Menschen tötet und am Ende selber getötet werden. Darauf haben wir keinen Bock.
Ja, kein Bock auf Bundeswehr und trotzdem wird es jetzt so kommen. Der Bundestag, der hat heute grünes Licht dafür gegeben, dass junge Männer in Deutschland wieder gemustert werden. Das heißt, sie werden daraufhin untersucht und getestet, ob sie für die Bundeswehr geeignet sind. Der Dienst an der Waffe, der ist dann zwar erstmal freiwillig, aber viele junge Menschen fürchten, dass das doch nur der erste Schritt zu einer neuen Wehrpflicht sein wird. Während das Parlament am Morgen darüber abgestimmt hat, haben deshalb in über 90 Städten und auch hier in Hamburg tausende junge Menschen gegen den Plan protestiert. Hier sind um die 1500 Demonstrierende auf die Straße gegangen. Und mit dabei war meine Kollegin Jenny Witt, natürlich nicht als Demonstrantin, sondern um über die Demo zu berichten und vor allem, um mit den jungen Menschen vor Ort zu sprechen. Jenny, wie war denn da die Stimmung? Waren die Demonstrierenden sehr aufgewühlt? Also hattest du den Eindruck, dass sie sich persönlich in ihrem Leben und in ihrer Lebensplanung betroffen fühlen?
Ja, auf jeden Fall. Also man fühlte so eine ganze Mischung aus Emotionen, also eine Bedrücktheit und auch Ärger und Frust, dass jetzt eben eine bestimmte Altersgruppe herangezogen wird, dass da ein gewisser Zwang durchaus schon existiert durch diese verpflichtende Musterung für die jungen Männer. Und man sah vielen an, dass diese Betroffenheit ihnen so richtig ins Mark geht. Das war denen ins Gesicht geschrieben, ne? Die sagten dann auch, dass sie sich kaum vorstellen können, ein ganzes Jahr oder vielleicht sogar mehr entweder im Bund zu verbringen oder in einem Zivildienst oder Gesellschaftsjahr zu verbringen. Und viele sprachen davon, das hörte man immer wieder, dass sie gezwungen werden, etwas zu tun, entweder worauf sie keine Lust haben, das war dann nicht das vielschichtigste Argument, oder dass sie gezwungen werden, etwas zu machen, mit dem sie auch prinzipiell nicht übereinstimmen. Also viele, viele junge Männer sagten und viele Jungs dort sagten, dass sie keine Waffen tragen möchten, prinzipiell, dass sie dagegen sind. Haben sich nicht als Pazifisten beschrieben, aber es war für sie wirklich unvorstellbar, dieser Schritt. Und man sah auch ganz eindeutig die Furcht davor, tatsächlich einmal an irgendeine Front gerufen zu werden und da kämpfen zu müssen. Das waren wirklich große Themen, gerade für die, die direkt betroffen sind von dieser Musterung. Aber es waren auch ganz viele verschiedene Altersgruppen da, auch viele ältere Studierende, die ja nicht mehr betroffen sein werden, aber die waren eben aus Solidarität da.
Im Moment geht es ja erstmal vor allem um diese verpflichtende Musterung. Was waren denn die Argumente, die du dagegen so gehört hast, heute auf der Demo in Hamburg?
Naja, also ein Argument, was man sehr oft hörte, war, dass es einfach unfair ist, dass eben nur erstmal junge Männer gemustert werden, dass man auch nicht erstmal auf die freiwillige Basis setzt, ne? Dass man nicht erstmal schaut in der Politik, wie viele Freiwillige kann man dann jetzt dazu bringen, zum Bund zu gehen, gerade wenn der Sold und viele andere Dinge jetzt hinzukommen, die das Ganze ja so ein bisschen attraktiver machen. Und es sagten auch viele Jungs, gut, es gibt Menschen, die wollen das. Warum versucht man nicht erstmal die hineinzubekommen in dieses System? Und dann kann man immer noch gucken. Und wie gesagt, andere sagten dann ganz prinzipiell, dass Krieg sowieso keine gute Lösung für Konflikte ist. Aber dann kam man auch sehr schnell ins Gespräch und auf die Frage, wie man denn mit einem Land wie Russland umgeht, da gab es dann natürlich auch große Fragezeichen. Da gab es auch nicht immer Antworten. Das kann man vielleicht auch nicht immer erwarten. Aber ich habe mal ein paar Stimmen von der Demo mitgebracht.
Ich bin hier aus Kaltenkirchen und mit meinen Freunden heute hier, weil wir dagegen sind, weil wir nicht im Krieg wollen und weil ich auch finde, dass man einfach alles ohne Gewalt lösen kann.
Ja, das ist natürlich schwierig, weil es ist durchaus so, dass Soldaten gebraucht werden, aber dann gibt es dann halt das Gegenargument, dass man nicht gezwungen werden möchte.
Dass dann Leute in den Krieg ziehen sollen, Junge, finde ich nicht gut.
Es sind ja auch so unsere Freunde und so, die dann dahin müssen, ja. Und das wollen wir halt nicht. So nee. Müssen die selber entscheiden.
Ja, ganz schlimm.
Unvorstellbar so.
Ja, also wie du da hörst, ganz viele verschiedene Argumente, aber trotzdem Einstimmigkeit eigentlich darüber, dass das eine ganz schlechte Idee ist.
Die neue Regelung, die war ja auch im Bundestag umstritten. Hast du bei der Demo denn auch Stimmen für die neue Regelung gehört?
Nein, also bei der Demo selbst natürlich nicht. Im Gegenteil, da gab es natürlich sehr viel Unterstützung von auch Gruppen aus dem linken Spektrum oder auch aus Teilen der SPD. Die waren dann auch mit ihren Fahnen da. Und die Linke, die hatte sich ja eh schon in der Pressemitteilung geäußert. Da kritisierte zum Beispiel Leo Dammann von der Hamburger Linksjugend die sogenannte Militarisierung der Zukunft dieser Jugendlichen, während, wie er sagte, soziale Rechte, Bildung und öffentliche Infrastruktur weiter vernachlässigt werden. Eine ganz andere Perspektive kam dann später von der CDU. Die hat mein Kollege Christian Becker am Rathaus getroffen, in Form von Dennis Gladiator, dem innenpolitischen Sprecher oder parlamentarischen Geschäftsführer der Fraktion. Und der sagt natürlich, dass es alternativlos ist, dass der Wehrdienst, nicht die Wehrpflicht, aber dass der Wehrdienst einfach in dieser geopolitischen Situation, in der wir uns befinden, alternativlos ist und dass man da einfach nicht mehr drum rumkommt, wie die Fakten bislang gezeigt haben. Ja, und für die SPD und die Grünen ist das schon schwierig, weil beide Parteien ja für die verpflichtende Musterung sind, wenn auch nicht für die Wehrpflicht, sondern die sehen den Wehrdienst noch als freiwillige Sache an. Die haben die Demos eher allgemein kommentiert im Sinne von, ja, ist ja gut, dass junge Menschen sich beteiligen an der Debatte und sich engagieren. Und die AfD, die hat gar keine klare Position, da ist die Partei zum Thema Wehrpflicht ziemlich gespalten und hat diese Proteste in Hamburg auch gar nicht kommentiert.
Die Demo heute war es ja anlässlich dieser Entscheidung im Bundestag. Sind noch weitere Aktionen angekündigt?
Naja, also der Redner, den du da ganz am Anfang gespielt hast, der sagte, gut, wenn dieses Gesetz eingeführt wird, dann müssen wir den Protest weiter aufbauen. Er hatte eine weitere Demo im März angekündigt und sagt, wir müssen viel mehr Menschen auf die Straße bringen. Also ich glaube, diese Debatte und diese Frage ist noch gar nicht gegessen.
Dann werden wir sicher noch weiter darüber sprechen.
Mit
Vielen
Sicherheit.
Dank, Jenny. Das Motto unserer jährlichen Benefizaktion Hand in Hand für Norddeutschland, das ist in diesem Jahr Leben ohne Sucht. Wir berichten dieser Tage ja verstärkt um alles rund um das Thema Sucht und rufen auch zu Spenden für die Suchthilfe auf. Ja, und wer könnte da besser drüber Bescheid wissen als unsere Sozialsenatorin? Deshalb haben wir sie hier mal zu uns eingeladen. Bei mir ist jetzt Hamburgs Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer. Herzlich willkommen, toll, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Frau Schlotzhauer, ich fange mal direkt so ein bisschen, ja, ich sag mal emotional, ein bisschen persönlicher an. Mit einem Beispiel, wenn ich jetzt merken würde, ein Freund oder eine Kollegin von mir trinkt eindeutig zu viel. Was sollte ich tun?
Also erstmal sind Sie weiterhin hoffentlich eine gute Freundin, ein guter Freund, eine gute Kollegin und ein guter Kollege. Und Sie suchen einen Moment, in dem Sie vielleicht das Thema ansprechen können, wenn sich dieser Moment bietet. Denn das eine ist die Beobachtung, die Sie haben und die Sie ausdrücken, die Sie beschreiben können. Das andere ist, sich selber einmal dem Thema zugänglich zu machen und zu verstehen, Sucht, auch Alkoholsucht, ist eine chronische psychische Erkrankung. Und helfen kann man erst in dem Moment, wo ein Mensch sich selber committet und sagt, ich brauche Hilfe. Und diesen feinen Moment zu finden, Dinge anzusprechen, ohne zu stigmatisieren, und dann auch einen Möglichkeitsraum zu eröffnen, zu helfen. Das ist, glaube ich, die Balance in der Freundschaft, die da notwendig ist.
Das heißt, ganz vorneweg immer die persönliche Ansprache an die Person. Jetzt ist ja so ein bisschen ein Problem, auch gerade bei solchen Suchterkrankungen, das Thema Einsicht. Ne? Also viele erkennen vielleicht gar nicht oder wollen nicht anerkennen, dass sie ein Problem haben. Ne? Da hört man ja durchaus mal sowas wie, naja, komm, der Wein am Abend macht doch nichts. Was mache ich denn in so einem Fall, wo ich das Gefühl habe, da ist wirklich ein Problem, aber die Person ist nicht bereit, das für sich anzunehmen?
Akzeptanz und Anerkennung, Compliance. Das ist die sogenannte Krankheitseinsicht. Das ist die Voraussetzung für Behandlung. Danach kommt ja das, ich habe ein Problem, ich bin auch bereit, das Thema anzugehen. Und deshalb bleiben Sie am besten, das sagte ich eingangs auch, bleiben Sie Freundin, bleiben Sie Kollegin, bleiben Sie ansprechbar und bereit. Und seien Sie nicht fordernd, sondern bieten Sie an, eröffnen Sie einen Hilferaum.
Und wenn diese Schwelle, nenne ich es mal, genommen ist und die Person für sich akzeptiert, okay, ich glaube, ich möchte mir Hilfe holen, ich möchte was tun, dann gibt es ja in Hamburg sehr viele Hilfsangebote für suchtkranke Menschen, auch ganz unterschiedliche Süchte, die ja nun da sein können. Der letzte umfassende Suchthilfebericht, der das alles mal so zusammenfasst, der ist allerdings schon in Hamburg von 2013, also wir haben jetzt 2025, sprich 12 Jahre alt. Seitdem, muss man sagen, hat sich ja viel verändert, auch in dieser ganzen Problematik. Wir haben immer mehr synthetische Drogen, wie zum Beispiel Crack. Inzwischen gibt es Online-Sucht, was 2013, glaube ich, rein technisch noch nicht so verbreitet gewesen sein kann. Also man kann sagen, es hat sich viel verändert. Braucht Hamburg da nicht jetzt mal eine neue Gesamtstrategie für die Suchthilfe? Also einen Plan, der das alles, was neu gekommen ist, nochmal ganz neu zusammendenkt?
Also wir haben ja in den letzten Jahren unterschiedliche Entwicklungen bei unterschiedlichen Drogen auch gesehen. Im Suchthilfebericht haben wir eine Strategie formuliert, die noch heute trägt. Das ist eine Strategie, die einerseits sagt, Prävention in allen Lebenswelten, also beginnt wirklich bei den Kleinen, in der Kita, in der Schule. Und das sind gar nicht nur Programme, wo das Label Sucht drüber steht, sondern da geht's darum, Menschen selbstwirksam groß werden zu lassen und wenn es in Familien Risikofaktoren gibt, dann gezielt zu helfen. Das zweite, und das fällt dann nicht in mein Ressort, ist tatsächlich die Bekämpfung der Drogenkriminalität. Das macht die Innenbehörde, damit die illegalen Drogen und die Substanzen gar nicht erst auf den Markt in Hamburg kommen. Und die dritte Säule, die wir haben, ist tatsächlich unser Hilfesystem. Und das ist so ausgerichtet seit 2017, dass es regional ist und verbunden ist in den Stadtteilen. Also Suchthilfe, da legen wir großen Wert drauf, finden Sie in jedem Bezirk in Hamburg angebunden in den Stadtteilen, in der sozialen Infrastruktur, damit sie leicht erreichbar ist.
Ich ziehe mal die Parallele zum großen Feld Psychiatrie. Das ist ja so, dass es diesen ganz neuen Landespsychiatrieplan gibt. Und der hat ja zum Ansatz, dass die einzelnen Hilfsangebote, die es gibt, besser vernetzt werden sollen. Wenn ich das mal übertrage auf die Suchthilfe, es gibt ja durchaus auch immer mal die Kritik, dass es sehr viele Angebote gibt, aber die doch so ein bisschen parallel arbeiten und nicht so richtig miteinander verdrahtet sind. Also wäre da nicht so ein strategisches Denken, so ein neues Gesamtkonzept, wie im Beispiel Landespsychiatrieplan, auch für die Suchthilfe sinnvoll?
Also wir haben genau diese Elemente im Landespsychiatrieplan, weil Sucht eben eine chronische psychische Erkrankung ist. Und da bieten wir beispielsweise für Menschen, die von Crack abhängig sind, die sich um das Drop-in befinden, bieten wir neue Formen der Behandlung. Auch wenn Sie jetzt denken an die Übernachtungsplätze in der Repsoldstraße. Wir sind dabei, mit dem UKE eine zugehende Straßensozialarbeit zu organisieren, die vor Ort mit unterschiedlichen Professionen, also Suchtmedizinerinnen und Medizinern, mit Sozialpädagogen, mit Beratung, die Menschen auch auf der Straße anspricht. Und in der Repsoldstraße selber planen wir eine Ambulanz gemeinsam mit der Forensik in dieser Stadt.
Das heißt, es gibt dieses neue Gesamtkonzept auch für den Bereich Suchthilfe insofern, als dass das mit integriert ist in den Landespsychiatrieplan.
Genau. Und beispielsweise, wir haben im letzten Jahr ja eine Cannabis-Legalisierung gehabt. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Suchtarbeit, also auf die Prävention für die jungen Leute. Und da haben wir unsere Konzepte dann natürlich umgestellt. Weil es ist ja etwas anderes, ob Sie über eine Droge sprechen, die in der Illegalität ist oder eine Droge, die legal ist.
Klar. Bei unserer Spendenaktion Hand in Hand für Norddeutschland, da berichten wir ja viel auch über Projekte, die Menschen konkret geholfen haben. Wie wichtig ist es Ihrer Ansicht nach, das Thema Sucht mal aus der, ich nenne es Tabuzone, zu holen? Also letztendlich muss man sagen, kann es ja wahrscheinlich jeden treffen, oder?
Es ist wie bei allen psychischen Erkrankungen. Je präsenter diese Themen sind, desto mehr fällt uns eigentlich auf, dass in unseren Familien das Thema sowohl psychische Erkrankung als auch Sucht in fast jeder Familie ein Thema ist. Es ist auf jeden Fall so, dass sie in ihrer Bekanntschaft, auch wenn sie das unmittelbar gar nicht wahrnehmen, sie Personen finden werden, die entweder psychisch krank und oder suchtkrank sind.
Also ein wichtiges Thema, höre ich da jetzt auch raus in Ihrer Antwort. Und ja, deswegen auch bei uns dieses Jahr ja die Benefizaktion Hand in Hand für Norddeutschland, dieses Jahr für die Suchthilfe in Hamburg. Ganz herzlichen Dank an unsere Sozialsenatorin, an Melanie Schlotzhauer. Sehr schön, dass Sie heute bei uns waren.
Ganz vielen Dank.
Eine schicke Rotklinkervilla in Bergedorf. 7 Zimmer, dazu 4 Badezimmer. Mehrere Stockwerke rund um ein bisschen Garten. Diese Immobilie, die stand vor 2 Jahren zum Verkauf und erstanden hat sie dann eine Familie. Der Kaufpreis, heißt es, soll bei über 2 Millionen Euro gelegen haben. Aus dem neuen Traumhaus ist aber ziemlich schnell ein Ärgernis geworden. Die Familie, die behauptet, dass das Haus ganz erhebliche Baumängel habe. Sie hat deswegen gegen den Verkäufer geklagt. So weit, so alltäglich, muss man wohl sagen. Aber jetzt kommt was, was uns heute besonders hat aufhorchen lassen, als wir von diesem Fall gehört haben. Dieser frühere Eigentümer, der Verkäufer, der ist in Hamburg nämlich kein Unbekannter. Es geht um Henrik Falk. Mein Kollege Peter Kleffmann, der ist jetzt hier bei mir. Peter, erklär uns mal kurz vorab, wer ist Henrik Falk?
Also Henrik Falk, der hat von 2016 bis 2023 die Hamburger Hochbahn geleitet. Das ist jetzt nicht gerade ein kleines Unternehmen, knapp 7000 Beschäftigte. Viele Steuergelder stecken da drin und er gehörte auch, muss man sagen, zu einem der bestbezahlten Mitarbeiter der Stadt mittelbar, denn es ist einfach ein großes Unternehmen.
Du hast gesagt, er war bei der Hochbahn. Wo arbeitet er heute?
Er ist wieder nach Berlin zurückgegangen, wo er auch herkam und hat jetzt die Berliner Verkehrsbetriebe unter sich, also die größten Betriebe, kommunalen Verkehrsbetriebe hier in Deutschland.
Also durchaus jemand, dessen Name wirklich bekannt ist. Jetzt ist er verklagt worden, zivilrechtlich von dieser Familie. Was wirft ihm diese Familie, die das Haus gekauft hat, denn genau vor?
Also laut dieser Familie ist es so, dass als sie eingezogen waren 2023 sich erhebliche Baumängel aufgetan hätten. Also angeblich hat es reingeregnet, schon Tage nachdem sie eingezogen sind. Und auch die Fassade soll marode sein. Und ja, das ist natürlich so ein bisschen Mutmaßung. Aber Nachbarn sollen auch gesehen haben, dass Tage vor dem Verkauf Handwerker noch mal schnell was gemacht haben in der Fassade. Ob das jetzt so ist, das wissen wir nicht. Aber sie sagen, das Wohnen dort, das ist nicht okay und vor allen Dingen, das ist natürlich der Hauptvorwurf, Henrik Falk hat sie darüber im Unklaren gelassen. Also, das steckt natürlich da drin, dieser Kaufpreis ist völlig überzogen.
Und was sagt Falk jetzt selber dazu?
Er weist das zurück. Wir haben jetzt nochmal mit seinem Anwalt Kontakt gehabt. Er sagt, das ist ein Privatvertrag, das ist erstmal nicht öffentlich. Er weist das aber zurück und verweist auf ein Mediationsverfahren. Gestern war ja schon ein Prozesstag und da war er auch persönlich anwesend. Und da soll er eigentlich auch schon sehr vermittelnd aufgetreten sein und auch Verständnis geäußert haben und halt auch nochmal auf dieses Mediationsverfahren hingewiesen haben. Die Antwort des Anwalts heute war sehr formell. Klar, es ist ein juristisches Verfahren. Also da scheint noch nicht ganz klar, in welche Richtung das geht.
Und dieses Mediationsverfahren, das läuft bereits oder hat Falk das jetzt an? Geboten.
Es ist sozusagen, ja, es in Kürze soll das beginnen. Es geht auch einen formellen Termin. Im Juni sollte dieses Mediationsverfahren scheitern. Dann gibt es richtig eine Beweisaufnahme mit Gutachter und allem, was dazugehört. Jetzt in Kürze soll dieses Mediationsverfahren aber erstmal starten. Da wird es darum gehen, tatsächlich, dass man auch mal guckt, was sind das für Mängel. Und dann wird es vor allen Dingen darauf ankommen, ob Henrik Falk vielleicht einlenkt und sagt, okay, er gibt vielleicht dann nochmal Geld für Renovierungsarbeiten oder der Kaufpreis wird nachträglich reduziert. Das sind so Stellschrauben, die man jetzt noch mal ziehen kann, bevor das Ganze eskaliert in dem formellen Gerichtsverfahren.
Über wie viel Geld sprechen wir eigentlich? Also was macht die Familie geltend als Schadensersatz?
Die Summe, um die es da geht, ist knapp 500.000 Euro. Ich nehme mal an, das ist so eine Schätzung von Handwerkern, was die Reparatur kosten würde, auch sowas wie eine Wertminderung. Das ist jedenfalls der Streitwert.
Da bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Da werden wir sicherlich noch mal drüber sprechen bei Gelegenheit. Vielen Dank, Peter. So, heute ist ja Freitag. Das bedeutet, das Wochenende steht vor der Tür. Und wie immer haben wir euch natürlich Kulturtipps mitgebracht. Und ehe es losgeht, mir gegenüber steht jetzt hier Daniel Kaiser, mein Kulturkollege. Der hat wie immer am Freitag ein Geräusch mitgebracht, das ich jetzt erraten soll, damit ihr dann gleich einen kleinen Hinweis bekommt aus Wochenende.
Und Elke stand schon vorm Studio voller Panik. Gott, hoffe das Geräusch, ich werde es wieder nicht erraten.
Ja,
diesmal ist es wirklich
bisher war ich
mega
dann nicht so erfolgreich.
Einfach. Doch, komm, komm mal.
Nochmal?
Nochmal.
Ein Feuerzeug, das
fast
angeht?
Nicht so ganz modern.
Eine Kerze.
Ja, fast. Womit macht man eine Kerze an?
Streichholz.
Ein Streichholz nochmal.
Ich hab's geraten.
Ja.
Ich hab's geraten.
Ein Streichholz, also es geht um Kerzen. Wir zünden ja Kerzen an und machen es uns so richtig muckelig in der ganzen Stadt. Und besonders muckelig ist es in Volksdorf, im Museumsdorf. Advent im Dorf gibt es da morgen und am Sonntag von 14 bis 18 Uhr. Man muss sich vorstellen, diese besondere Stimmung zwischen diesen alten Fachwerkhäusern, stimmungsvolle Mischung aus Tradition, Handwerk und so vorweihnachtlicher Zauber. Und da gibt es auch immer eine Tierweihnacht. Da geht man durch das Dorf und da werden die Tiere besonders weihnachtlich gefüttert und man erfährt auch ganz viel über die Tiere. Also wirklich ein besonders schöner adventlicher Ort.
Sehr
und
schön.
Richtig zum Mitmachen, morgen ist ja auch Nikolaus. Ich hoffe, du hast deine Schuhe dann ordentlich geputzt. Man kann in der Hauptkirche St. Petri um 16 Uhr erstmal Adventslieder mitsingen. Und um 19 Uhr gibt's da ein Konzert, und zwar ein ganz besonderes, so Christmas Carols. Es gibt Musik von Bach, aber auch Songs aus Love Actually, aus diesem Weihnachtsfilm Tatsächlich Liebe. Kennst du?
Ja.
Ja, siehst du. Das ist, da gehen ja vielen die Herzen auf und deine Augen leuchten auch gerade. Also da gibt es morgen also ein ganz besonderes Weihnachtskonzert in der Hauptkirche der Herzen, St. Petri, das ist die an der Mönckebergstraße. Und Karten gibt es ab 13 Euro, Beginn 19 Uhr.
Na, das sind mal richtig schöne Adventstipps. Vielen Dank dafür, Daniel.
So muss
das wird
sein.
Ein schönes Wochenende. Ja, das war's von uns für heute. Ich starte jetzt auch ins Wochenende. Ein paar Tipps fürs Wochenende habt ihr ja gerade gehört. Ich wünsche euch dann schon mal eine schöne Zeit.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.